Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: 900 Millionen für das Rüstungsprogramm. Der Bundesrat will die FH-18-Flotte modernisieren. Verteidigungsminister Samuel Schmid beantwortet Fragen. Dann: Deutschland macht Druck auf Liechtenstein. Kanzlerin Merkel verlangt von Regierungschef Hasler mehr Transparenz. Schlupflöcher bleiben Schlupflöcher. Das neue liechtensteinische Stiftungsrecht ähnelt dem alten. Entscheid bei der Paraplegiker-Stiftung. Präsident Bruno Frick setzt sich wohl durch. Gute Noten von den EU-Beobachtern. Pakistan hat weitgehend fair gewählt. Der Bericht aus Islamabad zu dem, was nun kommen könnte. Und später dann: Alles Logo oder was? Ein Walliser Labelstreit lässt tief blicken. Die haben dort ein verrücktes Bild, unten und oben. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Simon Loy.
Der Bundesrat hat das Rüstungsprogramm 08 verabschiedet. Vorgesehen sind Anschaffungen im Umfang von über 900 Millionen Franken, wobei die eine Hälfte für neue Fahrzeuge reserviert ist und die andere Hälfte für die Aufrüstung der FH-18-Kampfflugzeuge. Philipp Burkhardt.
Über 300 Millionen Franken darf die Rüstung in diesem Jahr mehr kosten als im letzten, wenn es nach dem Bundesrat geht. Rund 400 Millionen will die Regierung für die Nachrüstung der FH-18-Flotte einsetzen. Es geht dabei um Anpassungen an die neueste technologische Entwicklung, erklärt Verteidigungsminister Samuel Schmid, damit die Flugzeuge noch einmal 15 Jahre durchhalten. Für weitere 500 Millionen sollen 220 Mannschaftstransportfahrzeuge für die Infanterie gekauft werden, sowie 24 Fahrzeuge zum Nachweis und zur Aufklärung von radioaktiven, biologischen oder chemischen Waffen. Zur Frage, wie groß der Anteil der Schweizer Industrie an den geplanten Aufträgen sein wird, sagt Bundesrat Schmid:
Rechnet man direkte und indirekte Beteiligung zusammen, so beträgt die Beschäftigungswirksamkeit in der Schweiz 65%. Das entspricht knapp 600 Millionen Franken.
Das Rüstungsprogramm 08 muss noch vom Parlament genehmigt werden.
Im Kampf gegen Steuerbetrug will Liechtenstein künftig enger mit der EU zusammenarbeiten. Das sagt der Regierungschef Hasler nach einem Treffen mit der deutschen Bundeskanzlerin Merkel. Liechtenstein sei bereit, ein Betrugsbekämpfungsabkommen zu schließen. Bundeskanzlerin Merkel forderte, dass die Verhandlungen darüber zügig vorangetrieben würden. Außerdem müsse Liechtenstein die EU-Richtlinie über Geldwäscherei umsetzen. Derweil hat die Steueraffäre in Deutschland ein weiteres prominentes Opfer gefordert. Nach dem zurückgetretenen Postchef Zumwinkel steht nun auch der oberste Datenschützer Bayerns, Karl-Michael Betzel, wegen Steuerhinterziehung unter Verdacht. Nachdem Fahnder sein Haus und sein Büro durchsucht hatten, legte Betzel seine Amtsgeschäfte bis auf Weiteres nieder. Liechtenstein hält in seinem überarbeiteten und heute vorgestellten Stiftungsrecht an den umstrittenen privaten Familienstiftungen fest. Auch das neue Recht soll Anonymität garantieren, das heißt, Steuerschlupflöcher bleiben bestehen. Das revidierte Stiftungsrecht der Regierung kommt im März vors liechtensteinische Parlament. Die Fahndung nach Steuersündern in Deutschland war auch Thema in der Bundesratssitzung. Dabei sieht der Bundesrat die Schweiz nicht betroffen von der Steueraffäre, wie Bundesratssprecher Sick sagte.
Er hat dabei festgestellt, dass die Schweiz nach derzeitigem Kenntnisstand von den deutschen Ermittlungen nicht betroffen ist und es sind diesbezüglich auch keine Amts- oder Rechtshilfegesuche eingegangen.
Die Schweizer Flugsicherung Skyguide muss enger mit anderen europäischen Flugsicherungsunternehmen zusammenarbeiten. Dies verlangt der Bundesrat. Konkret erwartet er von Skyguide, dass sie mithilft, einen einheitlichen europäischen Luftraum zu schaffen und Teil davon zu werden. Nur so könne Skyguide langfristig überleben, so das Verkehrsdepartement in einer Mitteilung. Künftig werden Lufträume nämlich nicht mehr wie bisher nach Landesgrenzen, sondern grenzüberschreitend nach den Bedürfnissen der Luftfahrt ausgerichtet. So soll die Sicherheit in der Luft verbessert werden. Skyguide, die größtenteils dem Bund gehört, hat im letzten Jahr über 1,2 Millionen Flüge kontrolliert. So viele wie noch nie. Die Schweiz engagiert sich weiter für die Entschuldung der Dritten Welt. Der Bundesrat hat entschieden, über 1 Milliarde Franken in internationale Entwicklungs- und Entschuldungsfonds zu stecken. Diese über einen Zeitraum von 10 Jahren, wie das Volkswirtschaftsdepartement mitteilt. Der Machtkampf in der Paraplegiker-Stiftung ist voraussichtlich entschieden. Der Schweizer Ständerat Bruno Frick hat sich durchgesetzt. Er bleibt Präsident der Stiftung. 3 Stiftungsräte, die den neuen Präsidenten ablehnten, müssen gehen. Das entschied die eidgenössische Stiftungsaufsicht. Der Entscheid kann noch beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. Die Finanzierung des Stadionumbaus in Genf im Hinblick auf die Euro 08 ist gesichert. Der sogenannte kommunale Ausstattungsfonds hat auf Antrag des Kantons die noch fehlenden 8 Millionen Franken gesprochen. Damit ist der Weg endgültig frei für Anpassungen der Infrastruktur im Stade de Genève, die vom Europäischen Fußballverband gefordert worden waren. Insgesamt kosten die Anpassungen für die Euro 08 in Genf fast 15 Millionen Franken. Die Parlamentswahl in Pakistan ist weitgehend fair verlaufen. Das teilten die Wahlbeobachter der EU mit. Allerdings sei die Partei von Präsident Musharraf im Vorfeld der Wahl klar bevorteilt worden. Dies habe sich insbesondere in der Berichterstattung in den Medien niedergeschlagen, welche tendenziös gewesen sei. Bei der Parlamentswahl vom Montag gewannen die Oppositionsparteien nach Auszählung fast aller Wahlkreise eine klare Mehrheit. Die Partei von Präsident Musharraf landete klar abgeschlagen auf Platz 3. Nach ihrem Wahlsieg forderten die Oppositionsparteien Musharraf zum Rücktritt auf, was dieser allerdings ablehnt. Der serbische Außenminister Vuk Jeremic hat die Zerstörung 2 Grenzposten zu Kosovo durch aufgebrachte Serben verurteilt. Vor dem Europarat in Straßburg bekräftigte Jeremic jedoch die Position seiner Regierung, die Abspaltung Kosovos sei illegal und verstoße gegen internationales Recht. Als Reaktion auf die Anerkennung der Unabhängigkeit Kosovos rufe Serbien seine Botschafter aus Deutschland und Österreich zurück. Inzwischen fordern auch die Serben in Bosnien-Herzegowina mehr Autonomie und eine sofortige Abstimmung über die Unabhängigkeit der bosnischen Serbenrepublik. Nach 12-jähriger Bauzeit hat die spanische Eisenbahn die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Madrid und Barcelona in Betrieb genommen. Für die 630 Kilometer lange Strecke benötigen die neuen Superschnellzüge rund 2,5 Stunden. Vorher waren es mehr als 6 Stunden. Der Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke kostete rund 8 Milliarden Euro und war eines der größten Infrastrukturprojekte in der Geschichte Spaniens.
Die weiteren Themen. Braucht's das, Herr Schmid? Der Verteidigungsminister erläutert das 900 Millionen Rüstungsprogramm, das er sich wünscht. Dann Steuerhinterziehung. Spießrutenlauf in Berlin. Liechtensteins Regierungschef Hasler musste sich dem deutschen Druck stellen. Kein Heimspiel. Eine Stiftung ist auch eine Matratze oder so ähnlich. Der liechtensteinische Justizminister versucht, das Stiftungsrecht zu erklären. Und Steuerhinterziehung die dritte, erreicht der Skandal auch die Schweiz. Die Frage geht an einen hartnäckigen Kämpfer gegen Steueroasen. Weiter. Der Bericht aus Pakistan in Islamabad wird an einer möglichen Regierung gefeilt. Prodis Versprechen, alles neu macht der Mai, dann wird das Abfallproblem gelöst sein. Und schließlich das Oberwallis in Rage.
Hat er denn nicht gemerkt, dass er in einen riesen Fettnapf trittet und ein ganzer Kantonsteil kommt ins Vibrieren?
Ein ganzer Kantonsteil am Vibrieren. Die deutschsprachigen Walliserinnen und Walliser kämpfen gegen ein neues Kantonslabel. Wir zeigen, dass dieser Streit mehr ist als Logo. Über 900 Millionen Franken, so viel will der Bundesrat für das diesjährige Rüstungsprogramm also ausgeben. Wir haben in den Nachrichten darüber berichtet. Mit knapp der Hälfte davon soll die FA-18-Flotte der Luftwaffe modernisiert werden, damit sie es noch weitere 15 Jahre macht. Der neue Wunschzettel der Schweizer Armee, Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt, hat mit Verteidigungsminister Samuel Schmid darüber gesprochen.
Herr Bundesrat Schmid, Sie präsentieren ein Rüstungsprogramm, das um über 300 Millionen größer ist als das letztjährige. Ist es vorbei mit der Sparsamkeit bei der Schweizer Armee?
Ja, die Frage zeigt, dass Sie den Vergleich nicht ganz korrekt machen. Das Rüstungsprogramm liegt unter dem Schnitt der Rüstungsprogramme der letzten 6 Jahre.
Aber ist größer als das letzte?
Es ist höher als das letzte, ja. Aber bitte nehmen Sie für Planungen, die langfristig laufen, auch die langfristigen Planungshorizonte. Ich bin gezwungen, hier langfristig zu planen, weil ich auch die Mittel entsprechend einstellen muss. Und das, was wir heute zu realisieren beantragen, entspricht zum einen dem Bedürfnis der Truppe und zum anderen den finanziellen Möglichkeiten.
Trotzdem stellt sich bei jedem Rüstungsprogramm die Frage, braucht es das alles wirklich?
Das stellt sich nicht nur bei den Rüstungsprogrammen. Die Frage müsste mit der gleichen Intensität überall gestellt werden. Und da widerspreche ich Ihnen nicht. Ja, wir tun etwas zum Schutz der Truppe, wenn sie sich verschiebt. Die Armee ist wesentlich kleiner geworden. Wir gehen nicht mehr von flächendeckenden Armeeeinsätzen aus. Aber wir müssen davon ausgehen, dass die Truppe kurzfristig von einem Ort, von einem Raum in einen anderen verschoben werden kann. Die Truppe kann sich während der Verschiebung selber nicht schützen. Also ist sie mit einem entsprechenden Schutz zu versehen während dem Transport. Wir tun etwas für die Analyse und Aufklärung und auf den Kampf gegen Chemie und biologische Kampfstoffe. Das sind leider Kampfmittel, die heute auch in der Hand des Terrors sind. Wir tun schließlich etwas, um im elektronischen Bereich den F-18 nachzurüsten, um ihn wettbewerbsfähig zu erhalten. Das Rückgrat der Luftwaffe, die 33 F-18, bedürfen von Zeit zu Zeit. Und heute sind wir etwa in der Mitte seiner Einsatzdauer nach etwa 15 Jahren. Sie bedürfen von Zeit zu Zeit eines entsprechenden Upgradings.
Was auffällt, was fehlt, ist das Transportflugzeug, das Ihnen ja immer ein großes Anliegen war. Wird das weiterhin ausgeschoben?
Ja, Sie wissen, dass der Bundesrat ein Transportflugzeug vorgeschlagen hat, dass das Parlament das abgelehnt hat. Also es entspricht eigentlich auch nicht Schweizer Tradition, dass man Parlamentsbeschlüsse bereits wenige Jahre später wieder über den Haufen wirft. Wir haben das zur Kenntnis zu nehmen, was hier beschlossen wurde. Ich nehme an, dass das Parlament selber auf diesen Entscheid zurückkommen wird und dann wird es ein Auftrag sein für das Departement hier, eine neue Evaluation zu machen.
Ja, weil das Parlament will ja die Auslandeinsätze ausbauen. Sie sagten im letzten Jahr, dann braucht es ein Transportflugzeug.
Ja, da haben Sie absolut recht. Aber die Unlogik dieser Entscheide müssen Sie nicht mir zur Frage machen, sondern die müssen Sie eigentlich ans Parlament stellen.
Verteidigungsminister Samuel Schmid, Philipp Burkhardt, hat ihn befragt. Die einen warten in Deutschland wohl unruhig auf den unangemeldeten Besuch des Steuerfahnders, die anderen gespannt auf neue Namen derjenigen, die den Besuch schon hatten. Die CD mit den rund 1000 Reichen und Schönen drauf, die im Verdacht stehen, Steuern via Liechtenstein hinterzogen zu haben, diese CD sorgt jedenfalls für Nervosität. Und klar ist auch, die ganze Steueraffäre hat das Verhältnis zwischen Deutschland und dem Fürstentum empfindlich gestört. Da trifft es sich nicht schlecht, dass just für heute seit langem der Besuch des liechtensteinischen Regierungschefs in Berlin geplant war. Ursula Hürzeler weiß, wie er verlaufen ist.
Es hätte ein so schöner Besuch werden können. Der erste offizielle übrigens seit Jahren. Ein Spaziergang durchs Brandenburger Tor, ein freundliches Gespräch mit der Kanzlerin, ein Treffen beim Fachkollegen, dem Finanzminister. Und dann das. Im Vorfeld warf Erbprinz Alois den Deutschen Hehlerei mit gestohlenen Bankdaten vor und heute schlug SPD-Chef Beck damit zurück, dass er die liechtensteinische Steuerpolitik mit modernem Raubrittertum verglich. Gute Nachbarschaft sieht anders aus. Trotzdem bemühten sich beide Seiten, die Wogen zu glätten. Als Bundeskanzlerin Merkel nach einem halbstündigen Treffen zusammen mit dem liechtensteinischen Regierungschef Hasler kurz nach 4 vor die Medien trat, war die Anspannung dennoch spürbar. Offen und konstruktiv habe man miteinander über die aktuellen Probleme gesprochen, sagte Angela Merkel, und dann listete sie auf, was man alles von Liechtenstein erwarte. Mehr Rechtshilfe bei Steuervergehen, eine konstruktive Mitarbeit bei der OECD gegen schädlichen Steuerwettbewerb und eine stärkere Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug. Die Zeit dränge, betonte die Gastgeberin, die wegkommen wollte von den gegenseitigen Vorwürfen der letzten Tage.
Das muss ich ganz ehrlich sagen, lege ich lieber nicht auf die Goldwaage, weil ich gute Beziehungen möchte zwischen den beiden Ländern. Wir müssen die Probleme, die wir haben, lösen. Und da hat das heutige Gespräch für mich erbracht, dass die Bereitschaft dazu da ist. Ich würde sagen, die Zeit drängt.
Ich habe der Frau Bundeskanzlerin auch gesagt, selbstverständlich kann man von Liechtenstein nicht mehr verlangen, als der europäische Rechtsbestand ist. Aber hier wollen wir uns eingliedern und das machen wir auch.
Kein Zweifel, Deutschland will Liechtenstein unter Druck setzen. Und dafür hat Finanzminister Steinbrück gemäß Zeitungsberichten auch bereits konkrete Pläne. So sollen etwa künftig Zahlungen ins Fürstentum einer Meldepflicht unterstehen und mit hohen Abgaben belegt werden. An der Medienkonferenz kam dieser Aspekt heute Nachmittag nicht zur Sprache, doch Ottmar Hasler dürfte kaum entgangen sein, wie ernst es die Deutschen mit der Trockenlegung der europäischen Steueroasen meinen. Allerdings will sich der Kleinstaat nicht so leicht in die Knie zwingen lassen. Ottmar Hasler betonte während seines Besuches mehrfach, dass seine Regierung schon seit langem daran sei, den Finanzplatz Liechtenstein zu reformieren. In diesem Zusammenhang verwies er auch auf die neuen Bestimmungen zum Stiftungsrecht, die zufälligerweise ebenfalls heute in Vaduz vorgestellt wurden. Im Klartext, auf die Belehrungen aus Berlin könne man in Vaduz durchaus verzichten, auch wenn man an sehr guten Beziehungen zum Nachbarn durchaus interessiert sei. Inzwischen geht in Deutschland die Jagd auf die Steuersünder weiter. Täglich durchsuchen die Fahnder bis zu 2 Dutzend Privatwohnungen und Büros. Was sie dabei finden, behalten sie für sich. Namen sickern nur vereinzelt durch. Heute war es der des obersten bayerischen Datenschützers. Nach einem Besuch der Staatsanwaltschaft hat sich der Spitzenbeamte zumindest vorübergehend von seinem Amt beurlauben lassen. Zuvor hatte Karl-Michael Betzel gegenüber dem Landtagspräsidenten allerdings seine Unschuld beteuert.
Ursula Hürzeler aus Berlin. Stiftungen zählen ja nicht wirklich zum Spannendsten, was es gibt. Meist sind es bloß Treuhänder und Anwältinnen, die sich darum kümmern. Doch seit bekannt ist, dass wohl hunderte deutsche Steuersünder ihr Geld in liechtensteinischen Stiftungen verstecken, stoßen diese auf reges Interesse. Entsprechend war dem liechtensteinischen Justizminister große Aufmerksamkeit sicher, als er am Morgen den Entwurf eines neuen Stiftungsrechts vorstellte. Seit 7 Jahren bastelt das Fürstentum bereits daran. Und ja, auch das neue liechtensteinische Stiftungsrecht wird viel zu reden geben, denn es bleibt sehr flexibel und dehnbar. Franco Battel.
Bevor Justizminister Klaus Tschütscher zur eigentlichen Sache kam, wandte er sich zuerst einmal an Deutschland und ärgerte sich.
Insbesondere die Aussage des SPD-Vorsitzenden Kurt Beck, der Erbprinz und auch der Justizminister wird mangelnde Zivilisation vorgeworfen. Die ist nicht wahnsinnig gut angekommen in unserem Lande. Ich habe viele E-Mails und viele SMS bekommen. Diese deutsch-teutonische Ausdrucksweise wird in unserem Lande nicht sehr geschätzt.
Und dann kam Tschütscher zu den Stiftungen. Der Justizminister machte klar, dass Liechtenstein am bisherigen Stiftungsmodell festhalten will. Das heißt, der Stifter kann den Zweck der Stiftung weiterhin ändern, der Stifter kann seine Stiftung sogar widerrufen und die Stiftung wie eine geheime Sparbüchse benutzen oder eben auch missbrauchen. Und Stiftungen sollen weiterhin über einen Treuhänder errichtet werden können. Das heißt, der Stifter bleibt gegen außen vollkommen anonym oder anders ausgedrückt, er kann sich verstecken.
Es gibt keine Notwendigkeit, den Stifter zu kennen, weil wir eben ein verselbstständigtes Vermögen haben.
Sehr juristisch klingt diese Begründung für die Anonymität. Die Debatte aber um die liechtensteinischen Stiftungen ist sehr politisch. Trotzdem, Justizminister Tschütscher sieht keinen Zusammenhang zwischen dem liechtensteinischen Stiftungsrecht und den deutschen Steuersündern. Tschütscher erläutert es mit einem verblüffend simplen Vergleich.
Wenn jemand dieses unversteuerte Geld nimmt und unter seiner Matratze parkiert und nicht in der Stiftung, kommen Sie auch nicht auf die Idee und sagen, ich will dem Matratzenfabrikanten, dass der diese Matratze nicht mehr herstellt. Wenn es noch ein schweizerischer Matratzenfabrikant ist, sowieso nicht.
Nur muss man da vielleicht anfügen, ist die Matratze ein unschuldiges Ding. Während eine Stiftung doch sehr öffentlich und sehr politisch sein kann. Deutschlands ehemaliger Postchef Zumwinkel kann wohl ein Lied davon singen. Harald Bösch ist Anwalt in Bregenz und Vaduz und beschäftigt sich seit Jahren mit dem liechtensteinischen Stiftungsrecht. Sein Fazit zum neuen Gesetz ist ernüchternd.
Ich sehe immer noch ein beträchtliches Potenzial für eine missbräuchliche Verwendung der Stiftung. Aufgrund dieser Anonymität, die die Stiftung bietet, ist die Gefahr des Entdeckten zu werden für gesetzeswidrige Handlungen nach wie vor gering.
Und das wecke das Interesse von Leuten, die Geld, zum Beispiel Steuern, verstecken wollten. Auch das neue Gesetz kommt damit den liechtensteinischen Treuhändern weit entgegen. Übrigens, bei der Vorvernehmlassung zum Gesetz waren die Treuhändervereinigung, die Rechtsanwaltskammer, der Bankenverband und einzelne Treuhandbüros eingeladen. Der politischen Opposition aber legte man den Vorentwurf gar nicht vor. Trotz der Kritik, im Gesetz gebe es auch klare Fortschritte, sagt Rechtsanwalt Bösch. Das Gesetz sei klarer, Lücken seien geschlossen worden, damit gebe es mehr Rechtssicherheit. Ob sich Deutschland mit diesem Fortschritt allein begnügen wird, ist allerdings zweifelhaft. Früher hieß es in der liechtensteinischen Landeshymne, oben am deutschen Rhein lehnet sich Liechtenstein an Alpenhöhen. Heute heißt es nicht mehr am deutschen Rhein, sondern am jungen Rhein. Der Text wurde schon zur Zeit des Nationalsozialismus geändert. Darüber, dass man in Liechtenstein nun aber den jungen Rhein besingt, sind wohl besonders diese Tage viele froh.
Auslandredaktor Franco Battel. Der Brite Jeffrey Owens ist ein berüchtigter Mann im Kampf gegen die internationale Steuerhinterziehung. Der Informationsaustausch zwischen den Ländern in Steuerfragen ist sein Fachgebiet. Er leitet diesen Bereich in der Organisation der Industriestaaten OECD. Owens agiert als hartnäckiger Mahner und Strippenzieher im Hintergrund, immer dort, wo sich Finanzplätze wenig kooperativ zeigen. Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden hat mit ihm über Steuerhinterziehung, Liechtenstein und die Schweiz gesprochen.
Für Jeffrey Owens ist der Steuerskandal in Liechtenstein keine Überraschung. Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis es so weit komme.
Liechtenstein is one of three jurisdictions that has chosen not to make a commitment to the OECD principles of transparency and exchange.
Liechtenstein sei neben Andorra und Monaco eines der wenigen Länder, die nicht bereit waren, sich auf mehr Transparenz in Steuerfragen zu verpflichten.
If you have a country that is not prepared to cooperate with other countries in counteracting international tax evasion.
Wenn ein Land sich nicht bereit zeige, mit anderen Ländern gemeinsam gegen die Steuerhinterziehung vorzugehen, so sei klar, dass Bürger anderer Länder dies ausnützen würden, um Steuern zu hinterziehen. Deshalb hat die OECD Liechtenstein im Jahr 2000 auf die schwarze Liste der Steueroasen gesetzt. Auch die Schweiz ist mehrmals ins Visier der OECD geraten, unter anderem weil sie, wie das Fürstentum, zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug unterscheidet. Nur in letzterem Fall gewährt sie Einsicht in Bankendaten. Das sei noch immer ein Thema, sagt Jeffrey Owens, aber
you cannot really compare Liechtenstein and Switzerland. Switzerland, for example, has a very extensive treaty network. Those treaties include exchange of information provisions. They've been renegotiating those provisions.
Man könne die Schweiz nicht mit Liechtenstein vergleichen. Die Schweiz habe ein weites Netzwerk von Steuerabkommen mit zahlreichen Ländern. Diese seien in den letzten Jahren erneuert worden. Sie sehen heute Informationsaustausch bei, Zitat, Steuervergehen und Ähnlichem vor. Mit diesem weit gefassten Begriff würden die Grenzen zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung zunehmend verwischt und das Bankgeheimnis gelockert. Ein großer Fortschritt, findet der Steuerexperte der OECD. Nicht so Liechtenstein. Das Ländle habe sich kaum bewegt. Bewegt habe sich, was die Steuern selbst angehe, hingegen Deutschland.
I think this is one of the disappointing features. Germany has made significant cuts in its personal income taxes, cuts in its corporate income taxes, improved the tax business environment.
Deutschland habe in den letzten Jahren die Steuern für Personen und Firmen massiv gesenkt. Trotzdem gäbe es eine Minderheit von deutschen Geschäftsleuten, die weiterhin Steuern hinterziehen wollten. Da habe er auch für die fragwürdigen Methoden der deutschen Steuerbehörden, nämlich Datendiebstahl zu belohnen, Verständnis. Es gehe für die Politik nämlich um weit mehr als um die paar Milliarden Euro, die der deutsche Fiskus nun dank dem Leck aus Liechtenstein einnehmen könnte.
I think at the political level the key question is, can we ensure our citizens that the costs and benefits of globalization are being fairly shared? And clearly part of the costs is in fact the way that globalization opens up new avenues for tax evasion and avoidance.
Die zentrale Frage für die Politik sei, können wir unserer Bevölkerung versichern, dass die Bürden und Früchte der Globalisierung gerecht verteilt werden? Eine Folge der globalen Integration sei es, dass sie für die Reichen neue Wege eröffne, Steuern zu hinterziehen. Nun müssten die Regierungen zeigen, dass sie dies nicht tolerierten. Sonst bestehe die Gefahr, dass die Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in das System verlieren. Und dieses Vertrauen sei nicht leicht zurückzugewinnen.
Das war Jeffrey Owens im Beitrag von Priscilla Imboden. Owens leitet die OECD-Abteilung Steuerpolitik. Wichtige Fragen zur Steueraffäre Deutschland-Liechtenstein beantwortet unser Online-Dossier auf www.drs.ch. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Wer mit wem in Pakistan? Romano Prodi zur Abfallkrise und die Oben und die Unten im Wallis. So ließen sich die Pakistanerinnen und Pakistaner gerne überraschen. Parlamentswahlen ohne die befürchteten großen Terroranschläge. Keine massiven Wahlfälschungen und keine Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten. Allerdings, ganz alle Probleme sind mit dem insgesamt erfreulich verlaufenden Wahltag nicht gelöst. Die Bildung einer Regierung wird schwierig. Aus Islamabad berichtet Rudi Medder.
Die Wut des Volks traf Präsident Musharraf nicht von ungefähr. Viele Pakistanis können es kaum erwarten, bis der Präsident abtritt.
Every person of this country don't want Mr. Musharraf, because he is doing wrong, all the things wrong.
Nein, niemand möge Musharraf, das hört man sehr oft auf der Straße.
Only Bush and Tony Blair, they like him. He belongs to them.
Um eine Regierung zu bilden, müssen die beiden Oppositionsparteien zusammenspannen. Um den Präsidenten absetzen zu können, braucht es gar im Parlament eine Zweidrittelsmehrheit, das heißt weitere, kleinere Koalitionspartner. Doch schon die Zusammenarbeit zwischen beiden großen Oppositionsparteien ist nicht einfach. Zwischen ihren Führern gibt es eine tiefe Feindschaft. Nawaz Sharif, der Führer der oppositionellen Muslimliga N, ließ vor 10 Jahren als Premierminister seinen Koalitionspartner ins B, Asif Zardari, wegen Korruption ins Gefängnis stecken. 8 Jahre musste Zardari dort schmoren, das ist keine gute Basis für eine künftige Zusammenarbeit. Es ist unklar, ob die beiden tatsächlich in der Lage sind, die erforderliche Allianz zu schmieden. Zentraler Punkt bei den Koalitionsverhandlungen, die offiziell erst morgen beginnen, ist die Zukunft der von Präsident Musharraf im letzten November entlassenen unabhängigen Richter. Nawaz Sharif fordert mit Vehemenz ihre Wiedereinsetzung.
Well, I think once the judiciary is restored, their judiciary will then have to give a judgment on the eligibility of Mr. Musharraf's candidature.
Wenn diese Richter wieder eingesetzt seien, dann müssten sie über die Rechtmäßigkeit der Bestätigung von Pervez Musharraf als Staatspräsident für weitere 5 Jahre befinden. Dann würden sie die Wahl von Musharraf zum Präsidenten für weitere 5 Jahre wohl für ungültig erklären. Denn Musharraf hatte sich Ende letzten Jahres vom alten Parlament als Präsident bestätigen lassen, obwohl er damals noch die Generalsuniform trug und obwohl die Verfassung vorschreibt, dass nur ein Zivilist zum Präsidenten gewählt werden kann. Als die unabhängigen Richter sich anschickten, diese Wahl zu annullieren, rief er den Ausnahmezustand aus, stellte die Richter unter Hausarrest oder ließ sie ins Gefängnis werfen. Asif Zardari, der Co-Präsident von Benazir Bhuttos People Party, gibt sich in seinen Äußerungen, allerdings in Sachen Wiedereinsetzung der Richter, zurückhaltend. Die Welt habe die Stimme Pakistans gehört. Alle Fragen, jene der Zukunft des Präsidenten sowie jene der Wiedereinsetzung der Richter, alle diese Fragen würden durch das neue Parlament entschieden.
The Parliament is going to be functional and every decision and every relationship will be doctrined to the Parliament and democratic forces of Pakistan.
Zardari hat seinerseits allen Grund, die unbequemen Richter zu fürchten. Er riskiert nämlich, dass die Verfahren wegen Korruption gegen ihn wieder aufgenommen werden. Der Witwer von Benazir Bhutto hatte sich in der Regierung seiner Ehefrau den Übernamen «Mr. 10%» erworben, weil er angeblich als Investitionsminister 10% von jedem Auftrag, den er vergab, abkassierte. So sind denn mit dem erfreulichen Verlauf des Wahltags noch lange nicht alle Probleme gelöst. Immerhin bestätigten heute die EU-Wahlbeobachter, dass die Wahlen in Pakistan trotz vieler Probleme insgesamt positiv verlaufen seien. Der Vorsitzende der Delegation des Europäischen Parlaments, Robert Evans.
There can be little doubt that Monday's elections reflected the Pakistani voters' desire for change in their country.
Die Wahlen seien der Ausdruck des Wunsches der pakistanischen Bevölkerung nach einem Machtwechsel. Doch damit ist erst der Anfang gemacht. Das Pokerspiel um die Neuverteilung der Macht hat eben erst begonnen.
Rudi Medde aus Islamabad. Romano Prodi, noch bis im April italienischer Premierminister, lässt mal wieder von sich hören, oder besser lesen. Nachdem er sich seit seinem Sturz äußerst diskret gab, doch jetzt hat er sich mit einem Artikel in Briefform in der Zeitung Repubblica wieder ein bisschen ins Gespräch gebracht. Er verspricht darin, dass die Abfallkrise in Süditalien bis zum 7. Mai ausgestanden sei. Doch im Moment, gibt auch Prodi zu, sei die Lage noch immer dramatisch. Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini.
Mäuse und Ratten kriechen aus den Müllbergen in der Provinz. Noch 200.000 Tonnen Kehricht liegen laut Premierminister Prodi auf den Straßen in Kampanien herum. Die Passanten halten sich die Nase zu, Frauen ziehen die Kleinkinder am Arm, bringen sie rasch zu den Schulen, in denen die Fenster nicht geöffnet werden können, weil es zu sehr stinkt. Rauch steigt aus brennenden Abfallhaufen, die die Straßen säumen. Das sind die wiederkehrenden Bilder, welche das italienische Fernsehen bringt, weniger häufig als noch vor ein paar Wochen. Der Müllskandal langweilt. Er hat seinen Neuigkeitswert verloren. Er wird sich noch lange hinziehen, meinen die meisten Anwohner, resigniert und wütend. Sie wollen nicht glauben, was Premierminister Prodi beteuert, dass grosso modo dank seinem Operationsplan in 2,5 Monaten, wenn der Superkommissar De Gennaro abtreten wird, die Straßen gesäubert, das Problem im Griff sein wird. De Gennaro hat in den letzten Wochen mehrfach zum Rückzug blasen müssen. Die Experten hatten ihm gesagt, wo er neue Deponien installieren könne, welche alten Deponien unbedenklich seien und wieder geöffnet werden könnten. Doch stets mobilisierten sich die Anwohner mit den Bürgermeistern an der Spitze, die Priester halfen mit, die Ärzte sprachen von schweren Erkrankungen. Und De Gennaros Ordnungskräfte mussten häufig unverrichteter Dinge wieder abziehen. Zu Scharmützeln mit immerhin 12 Verwundeten, 7 Demonstranten und 5 Polizisten kam es auch gestern wieder in Savignano Irpino. Das Fernsehen zeigte blutüberströmte ältere Männer, die von der Polizei zusammengeknüppelt worden waren. Und eine Frau schrie sich, aus Sorge um die Zukunft ihrer Kinder, hieß es, die Seele aus dem Leib. Andere Anwohner gaben heute ihre Wahlzertifikate an Beamte zurück. Der beliebte Komiker und Imitator Fiorello hatte am Fernsehen zu solchem Protest aufgerufen, was Prodi den Anlass zu seinem Brief an die Repubblica bot. Tut das nicht, insistiert er heute. Aber die Anwohner wollen nichts hören. Sie geben ihrer Verärgerung und Wut ungehemmt Ausdruck.
Il lavoro dei politici è risultato vano. Abbiamo tentato di tutti. Io inviterei Veltroni, il dottor Veltroni, il dottor Berlusconi ad arrivare un attimino a Margano, a rendersi conto.
Non vengono. Aspettiamo delle risposte. Nessuno ci pensa.
Veltroni und Berlusconi, die sollten doch selbst mal einen Augenschein nehmen, sagt da einer in Savignano Irpino. Und eine Frau meint verzweifelt, niemand komme, niemand gebe eine Antwort, wie es weitergehen soll. Freilich, dieselben Anwohner hatten lange geschwiegen, als in der Gegend Mafiosi der Camorra Giftmüllzisternen im offenen Gelände in der Erde einbuddelten. Wir bekamen eben Geld und wurden angewiesen zu schweigen, meinte etwas wagemutig und tollkühn eine junge Frau vor ein paar Tagen. Jetzt sei man aufgeklärter.
Rolf Pellegrini. Jetzt ist es 18.35 Uhr, das Echo-Dossier. Das Matterhorn muss schon sein, wenn der Kanton Wallis ein neues Kantonslogo kreiert, um seine Vorzüge zu vermarkten. Kein Einspruch, da sind sich alle einig. Doch dass auf dem künftigen Label dann bloß Valle und nichts als Valle stehen soll, das hingegen sorgt für einen Sturm der Entrüstung. Das deutschsprachige Oberwallis fühlt sich als Minderheit von den französischsprachigen Unterwallisern übergangen. Jetzt hat das Kantonsparlament interveniert mit Erfolg. Der Verein, der das neue Logo verantwortet, will nochmal über die Bücher. Ende gut, alles gut. Nicht ganz, denn der Logostreit hat tiefe Wurzeln. Patrick Mühlhauser.
Ein Logo für den ganzen Kanton Wallis, ausschließlich in französischer Sprache. Das sei eine Provokation, fanden viele Besucher an einem Podium des Regionaljournals von Schweizer Radio Deres kürzlich in Visp.
Mit der Zeit heisst es nicht mehr Gomme, sondern heisst es Gomme.
Da geht eine Entwicklung ab, die man nicht lassen darf.
Aber hat er denn nicht gemerkt, dass er in einen riesen Fettnapf tretet und ein ganzer Kantonsteil oder halber Kantonsteil kommt ins Vibrieren?
François Seppe ist Präsident des Vereins Marc Valle. Er versteht die Aufregung nicht.
Ich muss sagen, der Entscheid wurde aus rein ökonomischen und wirtschaftlichen Gründen gefällt und nicht aus irgendeinem politischen Grund oder so.
Valle sei bekannter als Wallis. Stimmt nicht, sagt Urs Zenhäusern, Direktor von Wallis Tourismus.
Gemessen an den Logiernächten ist sicherlich das Oberwallis bedeutender mit etwa 60% aller Logiernächte.
Zenhäusern sitzt auch im Verein Marc Valle. Er macht keinen Hehl daraus, dass er bei der Namensgebung überstimmt wurde. Das Beispiel sei typisch für den Kanton Wallis, erklärt Lucius Taylor, stellvertretender Chefredaktor der deutschsprachigen Tageszeitung Walliser Bote. Das Verhältnis zwischen Ober- und Unterwallis habe sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert, findet Lucius Taylor. Er illustriert dies anhand einiger Parlamentsentscheide.
Das Oberwallis war geschlossen gegen ein bestimmtes Muster zur Ausbildung der Advokaten und Notare, ist vom Unterwallis majorisiert worden. Das Oberwallis war geschlossen gegen Zwangsfusionen von kleinen Gemeinden, ist vom Unterwallis majorisiert worden. Das ist keine gute Kultur.
Im deutschsprachigen Oberwallis wird diese Kultur zusehends als Kultur der Unterdrückung verstanden. Dies wird stark so empfunden, wenn es um emotional besonders beladene Themen geht, wie etwa im Fall der Kurklinik Leukerbad. Der Große Rat lehnte einen Millionenkredit zur Rettung der Klinik ab.
Ich bin überzeugt, wenn diese Klinik in Montana Grand gewesen wäre, hätte der Große Rat mit sehr, sehr komfortabler Mehrheit diesen Kredit zur Rettung der Klinik gesprochen. Alles summiert sich irgendwie zu einem Malaise.
Wenn das so weitergehe, so Lucius Taylor, dann wird im Oberwallis der Ruf nach zwei Halbkantonen immer lauter. Man dürfe nicht vergessen, mahnt der Journalist, dass mit der Eröffnung des Lötschberg-Tunnels das Oberwallis noch näher an die Deutschschweiz gerückt sei.
Bern ist nicht mehr weiter entfernt als Sitten. Das hat sich geändert. Und ich glaube, dass man das nicht realisiert im Kanton.
Sagt Lucius Taylor vom Walliser Boten. Tatsächlich nahmen vermehrt auch Oberwalliser Persönlichkeiten das Wort Halbkanton in den Mund, sagt Wilhelm Schnieder. Der Alt-Regierungsrat hat einen Teil seiner Schulzeit im französischsprachigen Monte absolviert und ist perfekt zweisprachig. Trotzdem, er glaubt nicht ernsthaft an eine Abtrennung des Oberwallis.
Der Walliser, auch der Oberwalliser, der ist zuerst Walliser. Und diese Grundbefindlichkeit, die müsste man auch vermehrt zum Tragen bringen.
Dass es viel Verbindendes gäbe, findet auch der Unterwalliser Soziologe Uli Windisch. Der katholische Glaube und die mit Abstand stärkste politische Partei, die CVP, hielten das ganze Wallis wie eine Klammer zusammen. Trotz Gemeinsamkeiten gäbe es aber auch markante Unterschiede, wie beispielsweise das Demokratieverständnis, erklärt der französischsprachige Soziologe.
Souvent les Hauts-Valaisans disent que dans le Bas-Valais il leur faut un chef. Tandis que dans le Haut-Valais, ils sont participatifs, plus démocratiques, plus communautaires.
Die Oberwalliser denken, dass im Unterwallis ein Chef alles bestimme, während im Oberwallis das Volk mitreden dürfe. Die gegenseitige Wahrnehmung sei von Vorurteilen geprägt, sagt Wilhelm Schnieder.
Also die Oberwalliser haben ein verrücktes Bild des weltsprachigen Wallis. Und umgekehrt ist es genau dasselbe.
Wie verschoben dieses Bild ist, zeigte eine Umfrage des Oberwalliser Sprachwissenschaftlers Ivar Werlen vor 3 Jahren bei 200 Walliser Politikern. Die meisten befragten Oberwalliser fanden, dass die Bereitschaft der deutschsprachigen Oberwalliser, Französisch zu sprechen, größer sei als umgekehrt. Die Bereitschaft, sich sprachlich anzupassen, sei überall gleich groß, zum Teil sogar größer bei den französischsprachigen, glaubten hingegen die Unterwalliser. Eine regelrecht verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit zeigte sich auch bei der Frage, welche Sprachgruppe in der kantonalen Verwaltung besser vertreten sei. Die große Mehrheit der Oberwalliser war überzeugt, das Französische sei übervertreten. Genau das umgekehrte Bild zeichnete sich bei den Unterwallisern ab. Tatsache ist, 2004 waren die deutschsprachigen Beamten leicht untervertreten, bei den Kaderpositionen hingegen stimmte das Verhältnis. Die Sprachenfrage im Wallis ist auch eng mit der Geschichte des Kantons verbunden. Das Unterwallis war 300 Jahre lang Untertanenland des Oberwallis. Diese Herrschaft wurde durch die Französische Revolution und dem Einmarsch der Franzosen jäh beendet. Im kollektiven Gedächtnis der Walliser habe sich dieses Ereignis eingeprägt, erklärt Ivar Werlen.
Und so haben wir immer diesen Gegensatz zwischen denen, die sich befreit fühlen und denen, die in der Franzosenzeit die schrecklichste Zeit für den Kanton überhaupt sehen. Und das wird mit den beiden Sprachgruppen assoziiert und kommt dann immer wieder hoch, wenn es um diese Diskussionen um die Sprache, die Zweisprachigkeit des Kantons geht.
Eine Grundskepsis gegenüber der anderen Sprachgemeinschaft bleibt bestehen. Und obwohl die meisten Walliser in der Zweisprachigkeit des Kantons eigentlich eine Bereicherung sehen, im Alltag leben die Sprachgruppen nicht miteinander, sondern nebeneinander.
In den Köpfen ist das Territorialitätsprinzip ganz stark, nicht? Also bis hierher ist Deutsch und ab hierher ist Französisch.
Der Pfinnwald östlich von Sieders bildet eine unsichtbare Mauer. In keiner anderen Gegend der Schweiz sei die Sprache geografisch derart strikt getrennt wie im Wallis, sagt Werlen. Es brauche gemeinsame Projekte, wie etwa das geplante kantonale Regionalfernsehen, findet Vincent Franier, Journalist bei der französischsprachigen Zeitung Nouvelist. Statt dies als Chance zu sehen, hätten jedoch auch hier viele Oberwalliser Angst, benachteiligt zu werden, so Franier.
Il faut aussi pouvoir prendre ça comme une chance. Mais ça tout dépend de l'état d'esprit des gens. Vous pouvez, avec un dossier comme ça, casser, ou vous pouvez dire, bon, maintenant on a un média cantonal, essayons de créer quelque chose de cantonal, essayons de créer quelque chose qui sera regardé à la fois par le Haut-Valais et le Bas-Valais.
Es hänge ganz von der Einstellung der Leute ab, ob das Projekt abgelehnt würde oder als Möglichkeit verstanden, einen kantonalen Fernsehsender zu schaffen, der gleichermaßen Unter- und Oberwalliser anspreche, findet Vincent Franier. Eine andere Möglichkeit, die Zweisprachigkeit zu fördern, wären Schulprojekte. Doch bisher wurden die meisten dieser zweisprachigen Projekte wieder eingestellt, stellt Ivar Werlen ernüchternd fest.
Man sieht schon daraus, dass eigentlich das Bewusstsein für eine Zweisprachigkeit, individuelle Zweisprachigkeit der Bürgerinnen und Bürger einfach nicht gegeben ist.
Für den Sprachwissenschaftler wäre schon viel erreicht, wenn es auf Kantonsebene einen Übersetzungsdienst gäbe. Die Übersetzungen im Kanton Wallis der amtlichen Dokumente ins Deutsche seien zum Teil katastrophal. Wichtig findet Ivar Werlen auch, wenn es eine Institution gäbe, welche die Zweisprachigkeit fördern und Verletzungen der Minderheit verhindern könnte.
Das war ein Beitrag aus dem Wallis von Patrick Mühlhauser. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Annelies Tenisch, für die Nachrichten Veronika Meier, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.